Danke an Ramona. Wir haben in Folge 88 das Thema Weingeschichte ja schon mal angefangen. Mhm. Und unter genau diese Folge hat Ramona geschrieben, sehr interessant, aber verständlicherweise das Thema nur angestreift. Ja, man könnte sich Stunden mit diesem Thema auseinandersetzen.
Ja, und ganz ehrlich, Weingeschichte, wir haben ja wirklich nur so ein
Hauch.
So ein Mandala gebastelt, selber zum Ausmalen. Oh. Aber das ist natürlich, da kannst du Bücher mitfüllen, ne?
Wir fühlen uns berufen, liebe Ramona. Ja, wir nehmen dein Feedback ernst. Wenn ihr auch Feedback habt, einfach an cheers@edeka.de oder hier in die Kommentare. Und weil das Feedback zur Folge grundsätzlich so gut war, ich würde sagen, steigen wir heute nochmal tiefer ein.
Ja.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Wie findest du den Titel? Ich darf ja mir die Titel immer aussuchen. Das ist Drama, oder?
Die Reblaus. Der Schädling, der den Weinbau fast zum Erliegen brachte.
Das ist so geil, was du alles für Stimmen annehmen kannst.
So.
Der Wein der Woche.
Es gibt heute ein Bio-Riesling.
Ein Bio-Riesling? Organic. Ja, unser Wein der Woche ist ein Riesling. Er ist nicht nur Bio, er ist auch vegan und er kommt aus der schönen Pfalz und wurde trocken ausgebaut.
A Riesling,
ja, a sieht Riesling, aus wie Riesling.
A Riesling.
Riecht wie Riesling. Ist Riesling. Cheers.
Cheers.
Fruchtig, frisch, guter Schorlewein.
Und jetzt nochmal ganz offiziell. Herzlich willkommen bei Cheers.
Herzlich willkommen.
Der Wein-Podcast mit Lou und ein bisschen der Prise Jonas. Und heute geht's um Läuse.
Yes, ne?
Ja, das stimmt eigentlich.
Ja, du hast ja keine Kinder. Bei uns ist das ja
Normalität. Ich hatte Normalität. Läuse. Weißt du, wie lange Haare ich früher hatte?
Ja.
Bis zum Pobbes hatte ich Haare.
Früher bei euch, bei uns auch immer diese Laufzettel. Yeah. Wir kriegen ja immer diese Zettel dann so. Bringt dein
das
Kind
weiß
mit.
Ich nicht mehr.
Es gibt Läuse in der Klasse, bitte untersuchen Sie die Haare.
Ich weiß, dass Sie
Kopfhaut.
Ich war 8 oder 9 Jahre alt oder 10, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und dann sitze ich am Frühstückstisch, so nichts ahnt, und meine Mutter guckt mich an, holt aus und klatscht mir voll einer an die Stirn. Ich so, was ist denn mit dir?
What?
Und sie so, da war ein Vieh. Und dann haben sie festgestellt, dass mein ganzer Kopf voll ist.
Bah, und dann kribbelte und krabbelt und dann geht's ja richtig los.
Und
ne?
Dann dieses Läuse-Shampoo. Ich rieche das bis heute im Bad. Das ist so eine weiße Flasche mit blauem Aufdruck. Läuse-Shampoo, et roch so widerlich, hör uns. Ja, und dann haben wir halt kurz einen Prozess gemacht und dann habe ich einen Bob geschnitten bekommen. Naja,
aber
gut.
Aber du hast es angeteasert. Ja. Es ist wirklich eine dramatische Geschichte.
Es war einfach ein Drama.
Ein winziges Insekt,
ohne
kaum
Drama,
zu sehen,
keine Competition, ja.
Aber so zerstörerisch,
ja.
Dass es, glaube ich, weltweit den Weinbau fast zum Stillstand gebracht hätte.
Vor allen Dingen Europa.
Aber Lou, nochmal an dieser Stelle, cheers.
Ja, cheers, Hammer, Kind.
Denn wir
schön,
dass du da bist. Wir können es vorwegnehmen. Es gab ein Happy End.
Ja, es gab ein Happy End.
Es gab ein Happy End.
Sonst hätten wir jetzt ja keinen Tropfen im Glas.
Hört weiter. Wir klären übrigens auch noch am Ende der Folge den Begriff Wurzelecht, der steht nämlich auch im Zusammenhang.
Ich habe sowas von recherchiert für euch, Freunde.
Wurzelecht.
Ihr macht euch ja keine Vorstellung davon. Ich habe da gleich noch ein paar richtig schöne Zitate vorbereitet. Also dranbleiben zum Thema Wurzelecht. Ich teaser das schon an, inmitten der Folge.
Schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch die Reblaus überhaupt was sagt. Kennt ihr die gute Reblaus?
Und es gibt auch ein ganz berühmtes Fest in Spanien, da feiern sie immer das Ende der Reblaus-Katastrophe mit so ganz weirden Läusen-Kostümen.
Aber so Reblaus klingt ja eigentlich ganz niedlich, vielleicht klärst du nochmal auf, was ist denn die Reblaus überhaupt?
Also die Reblaus ist ein sehr unscheinbares Insekt, kennen wir ja auch von unserem Kopf, ne, wenn die Dinger da drauf nisten.
Ein kleines, possierliches Tierchen.
Die aber einfach verheerende Schäden anrichten kann. Und sie befällt ausschließlich Weinreben und ernährt sich von deren Saft, indem sie an Wurzeln oder Blättern saugt. Und dabei gibt sie Speichel ab und dann bilden sich so Gallen, also so kugelförmige Gewulste. Das klingt, du kriegst richtig angewidert.
Ja, weil das ist so und eben noch so ein possierliches kleines Tierchen, jetzt klingt es wie ein Monster.
Ja, und von diesen Gewulsten, also von diesen Gallen, das dient den Rebläusen oder der Reblaus als Nahrungsquelle, aber halt eben auch als Brutstätte.
Ja.
Und wenn sie einmal so ein Gallending da gelegt hat, dann geht die Party richtig ab. So.
Das heißt, so ein Befall kann komplett
innerhalb weniger Jahre macht die Tabula rasa.
Woher kam das Viech denn?
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Reblaus aus Amerika nach Europa eingeschleppt. Und weil europäische Reben keine Resistenz gegen diesen Schädling besaßen, zerstörte die Reblaus ja wirklich innerhalb weniger Jahrzehnte den Großteil des europäischen Rebbestands. Also die hat einmal richtig aufgeräumt.
Das ist krass. Wie hat man das Problem denn überhaupt in den Griff bekommen?
Also die Lösung, die bestand darin, dass europäische Edelreben, also die Vitis vinifera, auf resistente amerikanische Unterlachsreben gefropft wurden. Denn diese amerikanischen Wurzeln bzw. die amerikanischen Unterlachsreben sind gegen die Reblaus immun. Also die sind resistent. So, und diese resistenten Unterlachsreben sind heute, ja, eine gängige Praxis im Weinbau, um den Schaden der Reblaus zu einzugrenzen und um halt eben die Reben zu schützen.
Und das funktioniert?
Ja, effektiv und bewahrt auch die Qualität der Weine. Das ist ja auch ein nicht zu hier vergessener Punkt, nicht zu vergessen, was auch immer.
Ist das denn auch ein Thema? Ist das ein Thema, ob die Weine noch authentisch sind, wenn sie gepfropft sind, also wenn das Wurzelwerk ein anderes ist?
Riesiges Thema.
Ja?
Hör mal, Jonas, hitzige Diskussionen.
Wirklich?
Ja, wirklich. Also wirklich. Also es ist natürlich, es ist alles sehr vage, ne? Also inwieweit dieses Pfropfen die Authentizität der Weine beeinflusst, also gepfropft versus wurzelecht oder gepfropft versus ungepfropft.
Gibt es da einen Unterschied oder gibt es keinen Unterschied?
Also,
jetzt bin ich mal gespannt.
Wird intensiv diskutiert. Einige Weingüter und auch ExpertInnen berichten von bemerkenswerten sensorischen Differenzen.
Aha.
Das Problem ist halt nur, dass die wissenschaftlichen Belege dafür halt einfach begrenzt sind. Ich glaube, also ich denke auch, dass es hört sich halt sexy an und ich denke, es ist auch viel Marketing und so. Ich glaube schon, dass es irgendwo einen marginalen Unterschied gibt, aber inwieweit der halt einfach in der Vergleichs... Also das Problem ist ja, wie willst du dann eine Vergleichsprobe überhaupt aufstellen?
Ja.
Das spielt ja dann auch nicht nur das Thema wurzelecht oder gefropft eine Rolle, gefropft versus ungefropft, sondern natürlich sind die wurzelechten Reben ja auch um ein Vielfaches älter. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und wir sprechen ja von Mitte des 19. Jahrhunderts, dann wurde der ganze Bums gerodet, dann wurde neu gepflanzt. So, und die Wurzelechten sind ja schon viel länger da. Und wir wissen ja alle, je älter ein Rebstock ist, desto, ja, ich sag jetzt mal, weniger trägt er halt eben auch, hat weniger Träubchen zu versorgen, arbeitet ein bisschen langsamer, ist schon im Rentenalter. Und alles ist aber auch etwas intensiver, sag ich jetzt mal. So.
Was genau wurzelecht ist, darüber sprechen wir gleich noch in Lou's Lexikon. Mhm. Und du hast recherchiert und hast ein paar Meinungen sozusagen mal eingeholt von verschiedenen WinzerInnen.
Ja, Egon Müller, kennen wir alle, Saar, Schatzhof. Der Egon Müller, der hat sowohl wurzelechte als auch gefropfte Reben und hat in einem Interview gesagt, wenn die Mostgewichte vergleichbar sind, ist der wurzelechte immer besser.
Okay.
Dann Melanie Talin, Champagne. Talin sagt, sie kann den Ertrag ihres kleinen wurzelechten Chardonnay-Weinbergs blind von anderen Parzellen unterscheiden und berichtet von einer 100%igen Trefferquote.
Also
und dann haben wir noch Lieber Pater, kennst du euch aus Bordeaux, einer mit der teuersten Weine. Und Pasquet sagt halt eben, dass wurzelechte Reben das Terroir unverfälscht widerspiegeln, während gefropfte Reben durch die amerikanische Unterlage einen Filter darstellt, also der den Einfluss des Terroirs mindert, stoppt. Wie gesagt, aus wissenschaftlicher Perspektive, es gibt zahlreiche Erfahrungsberichte, aber es fehlen da einfach umfassende wissenschaftliche Studien, die diese sensorischen Unterschiede halt auch einfach eindeutig belegen. Und viele Fachleute argumentieren halt eben dahingehend, dass diese wahrgenommenen Unterschiede eher auf das hohe Alter der wurzelechten Reben zurückzuführen sein können, da ältere Reben tendenziell Weine mit größerer Komplexität und Tiefe hervorbringen. Und wir da einfach von einem ganz anderen Ertrag sprechen und natürlich auch einer anderen Konzentration der Weininhaltsstoffe. Und ich glaube, dass es halt einfach fast unmöglich ist, aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit einer Vergleichsprobe, da eine wissenschaftliche Evidenz aufzustellen. Weil ich brauche ja einmal diesen Wurzel und dann muss ich ja irgendwie fast nahezu gleiches haben, um das dann irgendwie, also gleicher Standort, bla 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 bla, also denke ich, schwierig.
Aber von deiner Meinung her nochmal ganz nüchtern betrachtet, also ich muss sagen, du konfrontierst mich heute das erste Mal sozusagen mit dieser Frage und dem Thema, aber was würdest du sagen?
Ich hatte ein Interview mit Professor Dr. Rainer Schulz von meiner Uni und er hatte damals die Möglichkeit, in Australien von einem sehr bekannten Weinberg einen wurzelechten Syrah zu verkosten. Und er sagt, das war spektakulär. Er hat sowas noch nie in seinem Leben zuvor verkostet. Wow. Das war eine Konzentration und eine geschmackliche Tiefe, die er, wie gesagt, selten erlebt hat. Aber auch da haben wir uns dann direkt die Frage gestellt, er ja auch, ja gut, liegt es jetzt an der Wurzelechtheit oder liegt es, wie gesagt, am Alter der Rebstöcke? Und wir alle wissen, je älter ein Rebstock, das wird immer konzentrierter. Und du hast ja auch super wenig Ertrag. Also ich weiß ich nicht. Also nachvollziehbar ist natürlich diese Aussage von Pasquet, dass er halt eben sagt, dass das Pfropfen auf die amerikanische Unterlachsrebe irgendwie einen Filter darstellt, ne? Als wenn es original wurzeln würde. Also kann ich mir schon irgendwo vorstellen, klingt schlüssig, ja? So.
Wurzelecht oder gepfropft, eure Meinung ist gefragt. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann postet sie einfach hier in die Kommentare, da wo ihr den Podcast hört. Ich frage mich, ist das die nächste Frage, die ich beim Kaufen meines Weines frage? Ist der wurzelecht? Kann ich doch mal Verkäufer fragen oder Verkäuferin, ne? Kann ich fragen. Entschuldigen Sie bitte. Ist der denn wurzelecht?
Ich habe da was gehört. Ich wollte mal fragen.
Ist das Ding wurzelecht? Was ist das? Aber nochmal eine kurze Rückfrage, Lou. Mhm. Warum sind europäische Reben überhaupt anfällig für die Reblaus? Während, du hast es ja gesagt, denn darauf werden sie ja gepfropft, amerikanische Reben widerstandsfähiger sind.
Das liegt ganz einfach daran, dass die amerikanische Rebenspezies über Millionen von Jahren eine natürliche Resistenz gegen die Reblaus entwickeln konnte, aufbauen konnte. Mhm. Und europäische Reben, die hatten mit der Reblaus nie Kontakt. Die Reblaus wurde ja eingeschleppt. Und dementsprechend konnte die Vitis vinifera nie eine natürliche Widerstandsfähigkeit entwickeln. Und als das Ding dann rüberkam, dann war halt Party.
Wo war es denn am schlimmsten? Also was war denn am stärksten betroffen von dieser Reblauskrise?
Also die hat eigentlich nahezu fast alle europäischen Weinanbauregionen platt gemacht. Besonders betroffen waren Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland. Also da wurden ganze Weinberge zerstört.
Und das ist spannend jetzt, weil du sagst, ganze Weinberge wurden zerstört und platt gemacht. Gab es denn überhaupt Länder jetzt hier bei uns zum Beispiel in Europa, die nicht betroffen waren?
Und zwar Weinberge mit sandigen Böden. Die blieben weitestgehend verschont, weil die Reblaus sich dort nicht fortbewegen kann. Also die hat da keine Überlebenschance. Deswegen findest du halt eben diese wurzelechten Reben ganz oft genau auf diesen Standorten. Also auch noch in Europa, aber halt eben vereinzelt. Es gibt halt bestimmte Zusammensetzungen von Boden und Klima, wo die Reblaus halt einfach keine Chance hatte. Und das hat man halt hauptsächlich bei sandigen Böden, manchmal auch noch Schiefer.
Aber dir ist jetzt kein Winzer bekannt, der sagt so, die Hälfte des Hangs mache ich wurzelecht, die andere Hälfte mache ich gepfropft. Weil dann könnte man ja einfach mal so eine Probe.
Also inwieweit du da die Entscheidung individuell treffen darfst. Wir sprechen ja von der Reblaus. Ja. So, und die hat halt einfach den europäischen Weinbau platt gemacht. Dementsprechend versuch mal lieber nicht. Und das ist einfach das effektivste Mittel, um halt eben Rebbestände zu schützen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, ob es da nicht auch eine rechtliche Reglementierung gibt.
Insbesondere Regionen mit sandigen Böden blieben verschont. In Europa waren das welche Gebiete genau? Also welche Regionen?
Südliche Teile Portugals, Kanarische Inseln. Wobei man aber auch da sagen muss, da lag es nicht nur an dem Boden.
Sondern an der Insel.
Ja, klar. Geografische klar. Isolation. Ja. Ne? Kam so nicht hin. Ne?
Manchmal und ein Vorteil, manchmal die Hölle.
Und einige Gebiete in Griechenland.
Ah.
Ja, aber die Ausnahmen sind echt selten. Und wie gesagt, die meisten europäischen Weinregionen mussten einfach umstellen auf die amerikanischen Unterlachsreben, um überhaupt den Weinbau fortführen zu können.
In Übersee? Also gab es da auch Befälle?
Ja, die Reblaus hat auch Regionen in Übersee getroffen. In Nord- und Südamerika sowie Australien gab es auch Ausbrüche. Allerdings unterschiedlich stark. Also da war der Befall nicht gleichmäßig wie bei uns, sondern unterschiedlich stark.
Dann fassen wir nochmal alles kompakt zusammen. Deine Ergänzung ist erwünscht.
Mhm.
Also Reblaus. Ein Schädling, der ein kleines, possierliches Tierchen, ein winziges Insekt, ein Schädling, muss man sagen, ein Monster, der Weinreben befällt.
Ja.
Er stammt aus Amerika und hat im 19. Jahrhundert die europäischen Weinberge
platt gemacht.
kaputt gemacht, zerstört tatsächlich. Die Lösung war, europäische Reben auf resistente amerikanische Unterlagen zu pfropfen. Und deshalb gibt es bis heute heftige Diskussionen über Geschmack. Also ist es wurzelecht oder ist es gepfropft? Und es gibt aber keine klare wissenschaftliche Evidenz.
Nur halt es so individuelle Erfahrungswerte, sag ich jetzt mal.
Also alles ganz subjektiv.
Ja, ne? Ja.
Betroffen waren die Regionen, haben wir gerade drüber gesprochen, also ganz Europa logischerweise. Außer, es gab so ein paar Ausnahmen, Regionen mit stark sandigen Böden, hast du genannt, Portugal zum Beispiel, oder isolierte Regionen wie die Kanaren.
Ja.
Da hat die Reblaus dann nicht überlebt und beziehungsweise teilweise gar nicht richtig befallen können. Und in Übersee gab es einen Befall in Nord- und Südamerika, auch in Australien.
Aber unterschiedlich.
Lange nicht so heftig.
Ja, ja.
Ja. Und die Situation heute ist, bei Neuanlagen werden Reben immer gepfropft, haben wir schon drüber gesprochen.
Ja.
Deswegen kann man auch nicht so richtig Versuche starten und sagen, so den halben Hang pfropfe ich, den anderen lasse ich, wurzelecht. Weil das Risiko eines erneuten Befalls einfach zu groß ist. Und das würde dann bedeuten, ja, im schlechtesten Fall, ganz ehrlich, weil die werden ja dann vielleicht auch, die verändern sich ja auch, die Rebläuse.
Ja.
Und dann
irgendwann
befallen sie noch das gepfropfte Zeug, weil sie darüber wieder hinzukommen.
Lou's Weinlexikon.
So, jetzt wollen wir nochmal wurzelecht klären. W wie wurzelecht. Erklär nochmal ganz genau, was das bedeutet.
Bezeichnet Rebstöcke, wie man sich vielleicht schon denken kann, die auf ihren eigenen Wurzeln stehen bzw. wachsen. Also ohne die Veredelung, ohne dieses Veredeln auf resistente Unterlagsreben wie der amerikanischen Unterlagsrebe. Das ist aber, wie gesagt, sehr, sehr selten, dass man noch große Bestände von wurzelechten Reben hat, weil sie halt einfach, natürlich weil ein Großteil von der Reblaus zerstört wurde und weil sie auch bis heute ja anfällig sein könnten für die Reblaus. Und typisch sind diese wurzelechten Reben, wie gesagt, oft auf sandigen Böden und isolierten.
Aber nenn noch mal ein paar Weinbergslagen, die noch berühmt sind für wurzelechte Reben?
Einige Teile an der Mosel, zum Beispiel Uetziger Würzgarten oder das Erdener Treppchen. Barossa Valley, Australien, zum Beispiel Hill of Grace. Das ist auch der Wein, den mein Prof verkostet hat damals. Diesen Syrah, der am Hill of Grace gewachsen ist. Einige Teile in Frankreich, Châteauneuf-du-Pape und auch in Toro, also Spanien.
Das war's schon wieder.
Ja.
Wir stoßen nochmal an mit unserem Riesling. Cheers. Und nächsten Montag hören wir uns wieder. Die Frage ist, habt ihr eigentlich schon mal einen wurzelechten Wein getrunken, oder? Und vor allen Dingen, was sind eure Erfahrungen damit?
Was war so euer Gefühl?
Ja.
Wie habt ihr euch dabei gefühlt?
Schreibt's in die Kommentare oder schreibt eine Mail. cheers@edeka.de. Und wie Lou immer sagt, slidet unsere DMs auf Instagram.
Yeah.
Werdet auch ihr ein Follower.
Ja.
Okay. Nee, wir hören und sehen uns Montag wieder.
Ich würde sagen, cheers und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.